Hallo, eine kleine Warnung vorneweg. Die heutige Folge beinhaltet das Thema Tod. Daher, wenn euch das zu viel ist, überspringt diese Folge oder schaut sie euch dann an, wenn ihr euch bereit dazu fühlt. 13. August 1989. Ein 14-jähriger Junge läuft durch die Straßen von Lagos, Nigeria. Sein gesamtes Hab und Gut trägt er bei sich. Geld hat er keines. Er kennt sich nicht aus, stammt nicht aus Nigeria, aber er hat ein Ziel, das Nationalstadion. Hier erhofft er den Sprung in ein besseres Leben. Außer einer Kontaktperson darf niemand wissen, dass er hier ist. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Retroball, dem Podcast, der Spieler in Erinnerung ruft, welche oft in Vergessenheit geraten sind. In der heutigen Folge sind wir mal wieder international, denn der Spieler war nur kurz in Deutschland aktiv. Aber es ist nicht irgendein Spieler. Der heutige Spieler galt zu seiner Zeit als das größte Talent der Welt. Manche sagen sogar, er war eines der größten in der Fußballgeschichte. Heute geht es um Nie Lamptey. Nie Lamptey kommt am 10. Dezember 1974 in Tema, Ghana, zur Welt. Er wächst in den Großstädten Accra und Kumasi auf und hat eine äußerst schwierige Kindheit. Schon in frühesten Jahren erlebt er massive körperliche Gewalt seitens des alkoholabhängigen Vaters, schläft zeitweise aus Angst auf der Straße. Er flüchtet sich in den Fußball, der ihm eine Ablenkung bietet. Als Nie 8 Jahre alt ist, lassen sich die Eltern scheiden. Familiäre Besserung in Sicht? Nein, der neue Stiefvater schmeißt ihn einfach aus dem Haus. Der Junge findet dann Zuflucht in einem Fußballcamp. Die Schule besucht er nur selten. In seinem Leben gibt es nur Fußball, morgens, mittags, abends. Schnell fällt das Talent in Spielen auf. Er spielt in Accra für den Verein Young Corners, aber ihm ist klar, dass er für eine große Karriere ins Ausland gehen muss. Aber der ghanaische Verband verweigert ihm einen Wechsel. Und dabei bleibt es nicht, denn man konfisziert sogar Lamptys Pass. Mit aller Macht möchte man um ihn herum ein Team aufbauen. In Ghana. Aber Nie Lamptey, damals erst 14 Jahre alt, weiß, dass es Interessenten gibt. Bei der U16-WM in Schottland im Juni 1989 hatte sein Team zwar die Gruppenphase nicht überstanden, dennoch stach Lamptey heraus. Scouts unzähliger Clubs hatten den offensiven Mittelfeldspieler mit Visitenkarten zugeschmissen. Unter anderem die Rangers aus Glasgow, der RSC Anderlecht und sogar Vasco da Gama aus Brasilien. Anderlecht meldet sich nach Lamptys Ankunft in Ghana erneut und schickt sogar einen Mitarbeiter, der ihn in Accra abholen soll, damit Lamptey fortan im Fußballinternat der Belgier leben kann. Aber die damalige Militärregierung Ghanas verweigert, wie erwähnt, die Ausreise. Der junge Nie will sich aber nicht aufhalten lassen. Er investiert den kleinen WM-Bonus des Verbandes dafür, dass ihn ein Taxifahrer im Kofferraum liegend über Togo und Benin nach Nigeria fährt.
Kicker 72, 1991. Durch die Straßen der nigerianischen Hauptstadt Lagos irrt ein 14-jähriger Junge. Sein Ziel? Das Nationalstadion. Der Bub will zu Stephen Keshi, einem Fußballer des belgischen Rekordmeisters RSC Anderlecht. Keshi ist an diesem Abend für das Nationalteam seines Heimatlandes am Ball. Es ist der 13. August 1989. Alles Reden hilft nichts. Ordner und Polizisten verwehren dem Jungen den Zugang ins Stadion. Eine Eintrittskarte kann er sich nicht leisten. Seine ganze Habe sind die Kleider am Leib, die Wäsche in einer Kunststofftasche und falsche Dokumente. Nach dem Spiel schafft er es. Keshi erkennt den Jungen, der da wenige Meter entfernt mit beiden Händen die Stäbe des Gittertores umklammert und laut seinen Namen ruft. Es ist Ni Odati Lamdi, Jugendnationalspieler Ghanas und vom Brüsseler Nobelclub heftig umworben. Der kleine Ni schnauft durch. Okay, hier bin ich. Nimm mich mit.
2 Tage später besteigen beide am Flughafen von Lagos das Flugzeug. Ni hat es geschafft. Er spielt nun in der Jugendmannschaft von Anderlecht und schnell wird allen klar, dass er da reichlich unterfordert ist. Anderlechts Trainer ist damals Art de Moos, der später eine glücklose Zeit als Nachfolger von Otto Rehhagel bei Werder Bremen haben wird. Atemos erkennt, dass es wenig Sinn hat, Lamptey über die Jugendteams aufzubauen. Allerdings dürfen in Belgiens Profiliga keine Spieler unter 16 mitspielen. Daher dauert es noch ein Jahr, bis er endlich mit der ersten Mannschaft spielen kann. 2 Tage nach dem 16. Geburtstag, am 12. Dezember 1990, sitzt er im UEFA-Cup-Achtelfinalrückspiel gegen Borussia Dortmund erstmals auf der Bank, wird aber noch nicht eingewechselt. Im Ligaspiel bei Cercle Brügge 4 Tage später wird er für den verletzten Starstürmer Luc Nilis nach 32 Minuten eingewechselt. 25 Minuten später erzielt der Ghanaer sein erstes Profitor beim 3:1 Auswärtssieg. Lamptey ist schlagartig als Stammspieler gesetzt, absolviert bis Saisonende 14 Spiele und trifft 7 Mal. Er debütiert mit 16 im A-Nationalteam Ghanas. Er gewinnt mit Anderlecht den belgischen Meistertitel. Trainer Art de Moos ist verzückt.
Lamptey wird besser als Van Basten und doppelt so gut wie Schifo.
Der Titel mit dem RSC bleibt nicht der einzige Triumph im Sommer 1991. Im August findet in Italien die U17-Weltmeisterschaft statt. Ein Turnier mit manch klangvollem Namen, auf das wir etwas genauer blicken wollen. Für die Italiener sind zum Beispiel der junge Padova-Stürmer Alessandro Del Piero und Empolis Verteidiger Alessandro Birindelli am Ball. Argentinien kommt mit Marcelo Gallardo und Juan Sebastian Verón angereist. Im australischen Kader stehen mit Craig Moore und Paul Agostino immerhin 2 spätere Bundesligaspieler. Der deutsche Kader ist etwas dünn. Keiner der 18 Spieler wird es in die Nationalmannschaft schaffen. Christoph Babatz, Christian Fiedler und Kai Michalke schaffen es immerhin zeitweilig zu Stammspielern in der ersten Bundesliga. Der Verteidiger Stefan Odenhausen, Ersatztorwart Carsten Kusch oder Stürmer Jens Sahner, ja, die dürfen aber eher Stirnrunzeln verursachen. Aus dem ghanaischen Aufgebot schaffen es immerhin 9 der 18 Spieler später in die Nationalmannschaft. Daniel Addo und Sebastian Barnes wechseln später zu Bayer Leverkusen, kommen aber nur zu vereinzelten Einsätzen im Profibereich. Andere wie Emmanuel Dua wandern durch europäische Ligen. Die größte Karriere, die wird ein damals 14-jähriger Verteidiger haben. Sammy Kufur wechselt nach dem Turnier zum FC Turin und wird sich 2 Jahre später der Jugend des FC Bayern München anschließen. In der Gruppenphase qualifiziert sich das vom Kölner Otto Pfister trainierte ghanaische Team vor Uruguay und Kuba fürs Viertelfinale. Dort wartet allerdings mit Brasilien der Topfavorit. Aber das interessiert das Team aus Afrika herzlich wenig.
Kicker 70, 1991. Selbst Leverkusens Manager Rainer Kallmund, Weltreisender in Sachen Fußball und Kenner der Jugendszene seit Jahrzehnten, bekannte nach Ghanas 2:1 Sieg von Viareggio über Brasilien: das beste Jugendspiel, das ich je gesehen habe, entschieden durch 2 Tore des Monats. Vollender, der neue Pelé, Ni Odati Lamptey, mit Direktschuss nach einer mitreißenden Ballstaffette und der von Leverkusen umworbene Vorstopper Mohamed Gargo mit einem sagenhaften Fallrückzieher ins entlegene Eck. Nach Schlusspfiff bedankten sich die verzückten Zuschauer mit Standing Ovations. Eckhard Krautzun, der etliche Jahre seines Trainerlebens in Afrika und Arabien verbrachte, hatte mitgezählt. Einmal lief der Ball trotz heftiger Attacken der Brasilianer über 18 Stationen. Das war höchste Ästhetik, Dynamik und Technik. Fußballperfektion.
Im Halbfinale gegen den Katar hat Ghana ein paar Probleme. da sich der Gegner 90 Minuten einmauert und Ghana einfach keinen Weg hindurch findet. Das Elfmeterschießen wird aber gewonnen. Im Finale wartet Spanien, das den Ghanaern in der Gruppenphase beim 1:1 Paroli geboten hatte. Die Spanier gehen das Spiel ähnlich wie Katar an, lassen ihren Starspieler Velasco zugunsten eines Defensivmannes auf der Bank. Ghana spielt trotz spanischem Mauerfußball taktisch sehr organisiert, sehr abwartend, geht kein Risiko ein. Als der spanische Spielmacher zur Pause kommt, wird es anders. Nun ergeben sich Räume, die Nilamti und seine Mitspieler zu wissen nutzen. In der 74. Minute schießt Emmanuel Dua das goldene Tor. Ghana ist U17-Weltmeister. Nilamti wird als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet und ist mit 4 Toren auch einer von 2 Torschützenkönigen neben dem Brasilianer Adriano. Nein, nicht der Adriano. Die Fußballwelt ist verzückt. Pelé erklärt Lamti zu seinem legitimen Nachfolger. Olympique Marseilles exzentrischer Präsident Bernard Tapier soll umgerechnet 10 Millionen Mark Ablöse für Lamti bieten. Das wäre damals einer der 10 teuersten Transfers des Jahres gewesen. Im Winter erhält das Wunderkind sogar 2 Stimmen bei der Wahl zum Weltfußballer. Aber danach treten Probleme auf. Nach dem Turnier ist Lamti ausgelaugt, kämpft in der Saison 91-92 mit vielen Verletzungen. Dazu kommt der Afrika-Cup und weitere Reisen mit der A-Nationalmannschaft und den U-Nationalmannschaften. Lamti steht überall im Fokus. Dazu kommt ein weiteres Problem, denn Lamti ist zum damaligen Zeitpunkt Analphabet und gerät in die Finger des berüchtigten Spieleberaters Antonio Caliendo, der dies gnadenlos ausnutzt und Prämien einstreicht, von denen Lamti gar nichts weiß. 1992 gewinnt Lamti mit seiner Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Barcelona die Bronzemedaille. Ein Jahr später gibt es bei der U20-WM Silber. Im Verein fehlen die großen Momente, weshalb das Talent zum PSV Eindhoven ausgeliehen wird. Dort arbeitet mittlerweile sein früherer Förderer Art de Moos. In Eindhoven kommt de Schirmer anfänglich auch wieder auf die Beine, trifft in der Saison in 22 Spielen 10-mal. Doch Lamti ist mittlerweile nicht nur körperlich ausgelaugt, auch psychisch steht er vor einem Burnout. Dennoch wechselt er 1994 zur Aston Villa in die Premier League. Ein merkwürdiger Wechsel, denn auf dem Papier ist Eindhoven damals der größere Verein. Die Premier League hat 1994 nicht das Renommee, welches sie später mal erlangen wird. Berater Antonio Caliendo bestimmt den Transfer aber und streicht eine dicke Ablösebeteiligung ein, steckt sich mal wieder Prämien in die eigene Tasche. Lamti kann im Team von Manager Ron Atkinson nicht überzeugen und ist außen vor, als der Trainer entlassen wird. Atkinson holt den Mittelfeldspieler dann zwar 1995 zu seinem neuen Team, Coventry City, aber auch da kommt der Spieler wie zuvor bei Aston Villa nur zu 6 Ligaspielen. Spielerberater Caliendo reicht Lamti weiter herum. Der Spieler muss 1996 in die Serie B zu Venedig. Nach 6 Monaten wird er die Boca Juniors in Argentinien abgegeben, welche Lamti wiederum sofort an Union Santa Fe weiterverleihen. Dort kommt es dann auch zu einem persönlichen Schicksalsschlag, denn Lamtis Sohn Diego verstirbt an einer Lungenkrankheit. Caliendo sieht nach dem Verlust keinen Profit mehr in Lamti und verschwindet.
Interview mit dem Spiegel, veröffentlicht am 8.10.2012. Lamti: Ich wurde nicht als Mensch behandelt, sondern als Ware. Aber erst 1997, nachdem ich innerhalb von 4 Jahren für 5 verschiedene Clubs gespielt hatte, begann ich mich zu fragen, wie soll ich mich bloß durchsetzen, wenn ich vor jeder Saison woanders hingeschickt werde? Was ist los? Dann fand ich heraus, dass die Transferrechte an mir nicht bei einem Club lagen, sondern bei einem Spielervermittler. Spiegel: Wie waren Sie an ihn geraten? Lamti: Ein paar Jahre zuvor hatte er mir Geld gegeben. Es war nicht viel, aber ich brauchte es. Dafür musste ich ein Papier unterzeichnen, das er mir hinhielt. Was darauf geschrieben stand, wusste ich nicht. Ich konnte ja nicht lesen. Heute weiß ich, es war der verdammte Vertrag, der mich für lange Zeit an ihn fesselte. Er verkaufte mich immer weiter, ohne mir davon zu erzählen. und jedes Mal verdiente dieser Teufel Geld.
Lamti wechselt im Januar 1998 zu Ankara Gücü und im Sommer zu Leiria in Portugal. Aber nirgendwo kommt er zurück in die Spur. Im Sommer 1999 findet er dann einen neuen Verein in Deutschland, zweite Bundesliga.
Kicker 48, 1999. Ebenfalls unter Dach und Fach ist der Einjahresvertrag mit dem ehemaligen ghanaischen Nationalspieler Nii Lamti vom portugiesischen Erstligisten Leiria. Ablöse 100.000 Mark. Nach einem schweren Schicksalsschlag und einem halben Jahr völliger Spielpause soll der 25-Jährige bei der Spielvereinigung wieder an den Profifußball herangeführt werden. Mit dem früheren Ausnahmetalent, der als 17-Jähriger bereits im Profikader des RSC Anderlecht stand, ehe er zum PSV Eindhoven wechselte, wurde eine Probezeit von 3 Monaten ausgehandelt. Schafft Lamti den Sprung bis dahin nicht, wird der Vertrag wieder aufgelöst.
Die Mitspieler in Fürth sind ob des Talents begeistert.
Am Ball ist er eine Wucht. So etwas habe ich lange nicht mehr gesehen,
schwärmt Defensivspezialist Petre Scarabela. Aber Lamti hat nahezu 2 Jahre lang kein Spiel bestritten und im biederen Fürth baut sich eine Erwartungshaltung auf, an welcher das Ex-Talent schon mal gescheitert war. Und für Lamti ist es die letzte Chance. Obwohl ihn eine Verletzung in dieser Testphase zurückwirft, gibt es Anfang September gute Neuigkeiten. Probezeit bestanden, Vertrag bis 2002. Beim Spiel in Oberhausen hatte Lamti eindrucksvolle Gründe geliefert. Nach 30 Minuten lag das Team von Benno Mühlmann bereits 0:3 hinten. Lamti wurde zu seinem Debüt eingewechselt und die Franken drehten das Spiel zu einem 4:3-Sieg. Lamti traf doppelt. Das ganz große Karriere-Revival gibt es aber nicht. Immerhin erfährt der Ex-Nationalspieler aber eine gewisse Stabilität. Verletzungen und seine Qualitäten als Einwechselspieler sorgen aber nur zu einzelnen Startelf-Spielen. Dazu erwischt ihn der nächste Schicksalsschlag. Tochter Lisa verstirbt 2001 am gleichen Lungendefekt, den schon sein Sohn wenige Jahre zuvor erlitten hatte. Lamti und Familie gehen nach China, um Abstand zu gewinnen. Für 200.000 Mark Ablöse wechselt er zu Shandong Luneng, einem Erstligisten. Sein Bruder Nathaniel, ein Star der U17-WM 1999, unterschreibt übrigens in dieser Zeit einen Vertrag beim Karlsruher SC. Allerdings wird er dort in 4 Jahren nie über die zweite Mannschaft hinauskommen. In China spielt Lamti 4 Jahre, angesichts der längeren Zeit vermutlich erfolgreich. Die Quellenlage gibt leider wenig her. Zum Abschluss der Karriere spielt er dann nochmal für Asante Kotoko in seiner Heimat und später wenige Monate für den südafrikanischen Verein Jomo Cosmos. Nach der Karriere gründet Lamti eine Schule in Accra, trainiert Jugendspieler und ist als Experte im ghanaischen Fernsehen aktiv, wo er unter anderem bei der WM 2014 mit Sammy Kufuor arbeitet. Rückblickend sagt er in einem Interview mit dem Magazin Football Mundial, dass er im Fußball durch die Hölle gegangen ist, aber nun sein Leben genießt und es ihm gut geht. Ja, das war die heutige Folge über die Karriere von Nii Lamti. Ich erinnere mich dunkel daran, dass es bei seinem Wechsel nach Fürth doch etwas Wirbel gab, obwohl ich den Spieler zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht kannte. Denn 1991, das war dann noch etwas vor meiner Wahrnehmungszeit. Und als ich dann Fußballernamen durch Managerspiele und so weiter lernte, da war Lamti längst kein prominenter Name mehr. Später hat man dann viele problematische Dinge mitbekommen, gerade die unfreiwillige Abhängigkeit von diesem Berater. Bis heute sind Spielerberater ja ein viel diskutiertes Thema, aber dass da ein Berater wirklich bewusst fehlende Lesefähigkeiten ausnutzt, um sich Antrittssiegprämien und so weiter in die eigene Tasche zu stopfen, das ist schon sehr, sehr übel. Lamtis damaliger Trainer in England, der erwähnte Ron Atkinson, der war es auch, der seinen Spieler erst über diese Machenschaften informierte und dafür sorgte, dass der Geldfluss dann am Spielerberater vorbei direkt zu Lamti ging. Ja, ich wünsche euch einen schönen Winter soweit. Likes, Kommentare gerne hinterlassen. dürft mir auch gerne Spieler vorschlagen, Themen vorschlagen. Wenn ihr irgendetwas wollt, könnt ihr mich gerne informieren. Auf den verlinkten Plattformen bin ich erreichbar. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Winterzeit. Ich werde mal gucken, es kann sein, dass ich über Weihnachten eine kleine Pause mache und dann erst im Januar wieder mit einer neuen Folge komme. Das muss ich so ein bisschen zeigen, wie schnell ich auch mit der nächsten Recherche weiterkomme. Aber bis dahin, ciao, ciao.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.